und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast. Mein Name ist Dr. Anthony Post, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Autorin und Speakerin und ich spreche in diesem Podcast über mein absolutes Lieblingsthema, gesunde Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine strenge Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur Episode 147. Es geht heute mal wieder um die Schuldfrage. Ich lese das gerade oder höre das von allen Seiten und ich habe auch so das Gefühl, dass sich das in den letzten Wochen und Monaten etwas intensiviert hat. Es sei doch freier Wille, wie viel ich esse, wie viel ich mich bewege und dementsprechend auch, wie viel ich wiege. Ich habe hier im Podcast schon mal diese repräsentative Umfrage von 2018 des Max-Planck-Instituts zitiert. Mit Schuldfrage meine ich, 78% der Deutschen halten Dicksein für ein, in Anführungszeichen, Verschulden. Also ganz nach dem Motto, du als dicker Mensch hast die Leistung, schlank zu sein, verweigert und bist nun dafür verantwortlich, deine Situation aus eigener Kraft zu ändern. Und was schwingt damit, ist ganz klar. Du musst nur wirklich wollen, dann kannst du auch schlank sein. Und die Frage ist das wirklich so? Darum geht's heute. Und selbstverständlich, und deshalb möchte ich das auch gleich zu Beginn sagen, lässt sich über die Ernährung und das Bewegungsverhalten und noch so ein paar andere Lifestyle-Dinge der Körper in einem gewissen Rahmen modellieren. Es gibt eine ganze Industrie, die das sozusagen hauptberuflich macht, BodybuilderInnen. Und ich will da jetzt gar nicht diskutieren, ob da immer gesunde Methoden verwendet werden oder wie häufig vielleicht essgestörte Verhaltensweisen oder Essstörungen in der BodybuilderInnen-Szene sind oder vorkommen. Das sind alles wichtige Themen, keine Frage. Darum geht's heute aber nicht. Für mich ist eher die Frage spannend, ob wir denn alle dieselben Voraussetzungen haben. Beispielsweise ein bestimmtes Körperziel zu erreichen. Und du wirst es schon ahnen, dass dem vermutlich nicht so ist. Es geht heute um die Frage und nächste Woche auch, weil das Thema, wie unsere Gene bestimmen, wie wir essen und was wir wiegen, so komplex ist. Es geht um die Frage, wie beeinflussen Gene, Essverhalten und Gewicht. Und ich habe das in zwei Teile aufgeteilt und heute gucken wir uns mal das Essverhalten an, was da unsere Gene mitzureden haben. Ich glaube, das Beispiel habe ich auch schon mal gebracht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob im Podcast oder auf Instagram oder in einem meiner Vorträge. Das Beispiel Usain Bolt. Ich persönlich könnte nie 100 Meter in unter 10 Sekunden laufen. Da könnte ich machen, was ich will. Ich habe einfach nicht die körperlichen Voraussetzungen. Ich habe nicht diese Gene. Und es gibt aber eine dreistellige Milliardenindustrie, wenn wir das jetzt mal übertragen, ja, dass wenn wir uns nur genügend anstrengen und in Anführungszeichen alles richtig machen, dann können wir alle die 100 Meter in unter 10 Sekunden laufen. Und das ist, du wirst es wahrscheinlich schon geahnt haben, die Wellness- und Diätindustrie, die uns das weismachen möchte. Also dieses streng dich an und dann kannst du alles haben. Und deshalb schauen wir uns heute mal die Wechselwirkung zwischen Genetik und Essverhalten an. Es gibt einiges Spannendes Und was mich total gefreut hat, ich habe in der Vorbereitung auf diese Episode auch noch ein paar neue Dinge erfahren und gelernt. Und ja, das freut mich immer ganz besonders. Und zwar, es gibt bestimmte genetische Variationen, die die Wahrnehmung von Geschmacksrichtungen und damit die Vorlieben für bestimmte Nahrungsmittel beeinflussen. Und beispielsweise ist das das FTO-Gen. Davon hast du vielleicht, wenn du dich in diesem Thema bewegst, schon mal was gehört. Das ist das Fat Mass and Obesity Associated Gene. Und Variationen in diesem FTO-Gen wurden mit einer höheren Präferenz für kalorienreiche Lebensmittel und einem erhöhten Risiko für ein höheres Körpergewicht in Verbindung gebracht. Dann gibt es noch das TAS2R38-Gen. Das beeinflusst beispielsweise die Wahrnehmung von Bitterkeit. Also Personen mit bestimmten Varianten dieses Gens empfinden Bitterstoffe stärker und neigen dann möglicherweise dazu, bitter schmeckende, aber nährstoffreiche Lebensmittel wie beispielsweise bestimmte Gemüsesorten zu meiden. Und dann kommt ja auch immer noch, ne, bei aller Genetik dazu, wie wir beispielsweise auch als Kinder oder junge Menschen geprägt wurden. Also gab es in unserer Kindheit frisches Gemüse? Hatte ich denn überhaupt die Chance, mit diesen Geschmäckern zu experimentieren, die auszuprobieren? Habe ich das überhaupt probieren können? Und dann sagen ja auch wieder viele Menschen, Gemüse, das schmeckt ihnen nicht. Und dann ist wirklich die Frage, schmeckt es ihnen wirklich nicht oder haben sie einfach nie gelernt, es schmackhaft zuzubereiten? Oder lehnen sie vielleicht Gemüse ab, weil sie es mit Geschmacklosigkeit oder Diäten verbinden? Also du merkst schon hier direkt beim ersten Thema Geschmacksempfindungen und Nahrungsmittelpräferenzen, es ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Wechselspiel aus Genetik, aus Umwelt, aus wahrscheinlich allen möglichen Faktoren, die wir gar nicht richtig greifen können. Es gibt weiterhin Gene, die den Insulin- und Blutzuckerspiegel beeinflussen. Wenn du den Podcast schon länger hörst, dann hast du bestimmt schon mal gehört, wie oft ich gesagt habe, dass beispielsweise, wenn Diabetes, also Diabetes Typ 2 in einer Familie vorkommt, dann auch oft gehäuft, weil das eine sehr hohe genetische Komponente aufweist. Und die Gene, die den Insulinstoffwechsel regulieren, die beeinflussen auch unser Essverhalten durch eine komplexe Interaktion von Hunger- und Sättigungssignalen über die Belohnungssysteme, die wir im Körper und vor allem im Gehirn haben und über verschiedene Stoffwechselprozesse. Es gibt beispielsweise das Gen, das heißt Transcription Factor 7-like-2, TCF7L2. Und dieses Gen ist eines der stärksten genetischen Risikofaktoren für Typ 2 Diabetes. Und Varianten dieses Gen können die Insulinsekretion beeinträchtigen, also wie viel Insulin der Körper ausschüttet, was zu einem gestörten Blutzuckerspiegel und einem dementsprechend veränderten Essverhalten führen kann. Denn der Blutzuckerspiegel hat einen direkten Einfluss auf das Essverhalten, indem er Hunger- und Sättigungsmechanismen steuert, beispielsweise auch andere hormonelle Reaktionen auslöst und auch das Verlangen nach bestimmten Lebensmitteln beeinflusst. Also beispielsweise signalisiert ein sinkender Blutzuckerspiegel dem Gehirn, hier wird Energie benötigt, was dann Hunger auslöst. Und niedrige Blutzuckerspiegel, sogenannte Hypoglykämien, können auch zu Heißhungerattacken führen, da der Körper versucht, diesen Mangel, diesen offensichtlichen Mangel, also wenn dein Körper es ja gar nicht mehr schafft, den Blutzuckerspiegel in einem Rahmen zu halten, wo du leistungsfähig bist, ja, also bei einer Hypoglykämie, bei einem Unterzucker, hast du einen Mangel an Energie und da will natürlich der Körper direkt dagegen steuern und es ausgleichen und deshalb können da Heißhungerattacken auftreten, um eben diesen Mangel an schnell verfügbarer Energie wieder wettzumachen. Hohe Insulinspiegel dagegen können zu einer schnellen Senkung des Blutzuckers führen, also wenn du beispielsweise Kohlenhydrate, also einfache Kohlenhydrate, wie jetzt in einer Limonade oder in einem Saft oder in einem Cocktail, aber auch bei bestimmten Süßigkeiten, die nur Kohlenhydrate beispielsweise beinhalten oder auch bei ja vermeintlich in Anführungszeichen gesunden Lebensmitteln, reagieren manche Menschen mit einer, ich nenne es jetzt mal, überzogenen Blutzuckerantwort. Ne? Also da werden zum Beispiel häufig Tomaten genannt, aber auch Sushi kann da ein Lebensmittel sein oder auch Haferflocken. Manche Menschen reagieren auf diese in Anführungszeichen gesunden Lebensmittel mit einem hohen Blutzuckeranstieg. Dementsprechend wird viel Insulin ausgeschüttet. Der Blutzucker wird schnell gesenkt und das kann wiederum Hunger auslösen. Also diese Blutzuckerachterbahn, wenn du die tagsüber häufig fährst, kann es sein, dass du wirklich von einer Heißhungerattacke in die nächste fällst. Und was dann auch noch dazu kommt, es ist so unfassbar komplex und ich hoffe wirklich sehr, dass du mir in dieser Episode folgen kannst. Und wenn nicht, jede Frage, die offen bleibt, schreib die mir, stell die mir auf Instagram per E-Mail. Also bitte frag immer nach. Ich weiß, wie komplex es ist. Ich versuche, das möglichst einfach zu erklären. Aber selbst ich bin manchmal irgendwie überrascht, wenn ich wieder was Neues lerne, wie dann doch wieder Sachen zusammenhängen. Also scheu dich bitte nicht zu fragen, genau dafür bin ich da. Was nämlich jetzt noch in dieser ganzen Komplexität dazu kommt, sind das hohe Blutzuckerspiegel, das Belohnungssystem im Gehirn aktivieren können, was dann ein Verlangen nach süßen und energiedichten Lebensmitteln auslösen kann. Also vereinfacht gesagt, wenn du sehr viel Zucker isst, wenn du sehr viel naschst und vielleicht hast du das auch selbst schon mal festgestellt, dass es dann für dich schwieriger ist, davon weniger zu essen. Also, dass du so das Gefühl hast, je mehr Zucker du isst, umso mehr möchtest du das auch, umso mehr brauchst du das auch. Und das kann tatsächlich so sein und das können tatsächlich auch deine Blutzuckerspiegel und das Hormonsystem, das den Blutzuckerspiegel und das Insulinsystem steuert, mit beeinflussen. Also das ist wirklich keine Einbildung. Da gibt's körperliche Mechanismen, die wirklich dazu führen, dass wenn wir mehr Süßigkeiten essen, dass wir dann auch mehr Süßigkeiten wollen. Und auf der anderen Seite ist jetzt hier nicht die Lösung, sich alle Süßigkeiten zu verbieten. Nur um das nochmal ganz klar zu machen. Aber du darfst dir auch gerne bewusst machen, dass wenn du kohlenhydratreiche Lebensmittel immer isoliert ist oder sehr oft isoliert ist, kann dein Blutzuckerspiegel Achterbahn fahren. Das ist auch bei jeder Person unterschiedlich, auf welche Lebensmittel sie da mit einer hohen Blutzuckerantwort reagiert. Und dann hat man einfach immer Hunger. Ein weiteres Gen, das eine Rolle im Fettstoffwechsel und bei der Insulinsensitivität spielt, ist das Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma Gene. PPAR Gamma ist da die Abkürzung. Und Variationen dieses Gens können auch wieder die Insulinwirkung und damit das Essverhalten beeinflussen, indem sie den Stoffwechsel und die Energieverwertung verändern. Und ich habe schon ein paar Mal das Wort Insulinsensitivität gesagt, das beschreibt, wie effektiv die Körperzellen auf das Hormon Insulin reagieren, das den Blutzuckerspiegel reguliert. Also Insulinsensitivität beschreibt, wie gut sozusagen die Körperzellen Insulin erkennen und wie gut dann diese ganzen Stoffwechselreaktionen ausgelöst werden, wenn das Insulin an den Rezeptor andockt. Und eine hohe Insulinsensitivität bedeutet, dass die Zellen effizient Glucose aus dem Blut aufnehmen können. Und eine niedrige Insulinsensitivität, die wird auch häufig als Insulinresistenz bezeichnet, bedeutet, dass die Zellen weniger auf Insulin ansprechen und dass da dieser ganze Mechanismus nicht mehr richtig funktioniert, sodass eigentlich die Energie im Blut vorhanden ist in Form von Glucose, aber in der Zelle dieses Signal gestört ist, dass die Zelle es nicht schafft, sozusagen die Türen aufzumachen, damit die Glucose in die Zelle reinkommen kann, damit dann aus der Glucose in der Zelle Energie gewonnen kann. Also das ist so ein bisschen wie das Schlaraffenland hinter der Glasscheibe. Du bist in der Zelle, du brauchst eigentlich ganz dringend Energie sozusagen und du guckst dann da raus ins Blut, da schwimmt ganz viel Energie in Form von Glucose vorbei, aber du kannst einfach nicht drauf zugreifen, weil deine Zellen nicht insulinsensitiv genug sind, um die Glucose reinzulassen. Also das ist wirklich so eine richtig, richtig, richtig ungünstige Situation. Bei einer gestörten Insulinwirkung kann das Gehirn nicht effektiv signalisieren, wann genug Nahrung aufgenommen wurde. Das kommt dann noch dazu. Weil die Glucose nicht in die Zellen reinkommt, geht immer wieder das Signal ans Gehirn, wir haben hier einen Energiemangel, wir haben hier einen Energiemangel. Wir haben also diesen, jetzt habe ich mich selber gerade ein bisschen verwirrt. Also die Zellen sagen, hallo, wir haben hier diesen Energiemangel, wir haben aber gleichzeitig den Energieüberschuss im Blut, aber weil die Zelle nicht rankommt, meint sie, sie ist gerade am Verhungern und dann gibt sie wieder die Rückmeldung ans Gehirn, hallo, hier muss Energie rein, obwohl eigentlich bereits zu viel Energie da ist. Und hohe Blutzuckerspiegel sind insofern ungünstig, weil sie Zellen verändern können, also die Zellstrukturen verändern können. Also es ist gefährlich, zu viel Glucose dauerhaft im Blut zu haben, weil die sich dann nämlich an verschiedene Proteine bindet und das kann dann zu allen möglichen Komplikationen führen. Und dann kommt jetzt auch noch dazu, dass bei Störungen im Insulinstoffwechsel auch wieder häufig ein höheres Verlangen nach kohlenhydratreichen Lebensmitteln auftritt. Wir haben die Situation, in der Zelle ist Energiemangel, im Blut ist Energieüberschuss, die beiden können nicht miteinander reden und die Zelle gibt dem Gehirn das Signal, hallo, hier muss Energie rein, wir verhungern. Und was macht natürlich das Gehirn? Das sagt, ja klar, ich esse was Kohlenhydratreiches, weil das ist schnell verfügbare Energie, um diesen Mangel jetzt schnell auszugleichen. Also das ist einfach so ein richtig, richtig ungünstiger Kreislauf, der da entstehen kann. Und jetzt kommen wir zum Punkt 3. Die Gene beeinflussen auch noch unsere Hunger- und Sättigungsregulation. Und zwar durch die Steuerung von Hormonen und Signalwegen auch wieder im Gehirn. Und die zwei bekanntesten Hormone in Bezug auf Hunger und Sättigung sind das Leptin und das Ghrelin. Das Leptin wird von den Fettzellen produziert und signalisiert dem Gehirn, dass genügend Energie gespeichert ist, wodurch dann das Hungergefühl reduziert wird. Also theoretisch sollte es so sein, dass wenn man mehr Fettmasse am Körper hat, dass dann das Signal rausgeht mit Hallo, hier ist genug da, wir brauchen nicht mehr zu essen. Und genetische Varianten können jetzt aber die Produktion oder die Wirkung von Leptin beeinflussen, was dann zu einem Überessen oder einem verminderten Sättigungsgefühl führen kann. Ghrelin dagegen ist das sogenannte Hungerhormon, das wird im Magen produziert und es signalisiert dem Gehirn, dass es jetzt Zeit zum Essen ist. Und genetische Unterschiede können die Ghrelinspiegel beeinflussen und das Hungergefühl verstärken oder abschwächen. Also wie viel Hunger du persönlich hast, das ist auch ein bisschen genetisch vorgegeben. Also ich zum Beispiel als Kind, ich hatte immer mehr Hunger als andere. Und ich habe schon als kleines Kind gehört, dass ich immer wie ein Scheunendrescher essen würde, dass ich immer so viel essen würde, dass ich immer am Buffet immer den vollbeladensten Teller hätte, immer am längsten essen würde. Also da wurde auch sehr, sehr viel kommentiert und ich habe das ja alles gar nicht so richtig verstanden. Ich habe aber abgespeichert, es ist irgendwie nicht gut, wenn ich so viel esse. Also das wird negativ kommentiert, sollte ich denn lieber weniger essen. Ich habe das aber als Kind anscheinend noch gut verstoffwechselt bekommen, dass ich ne, in Anführungszeichen wie ein Scheunendrescher gegessen habe. Und ich habe so viel gegessen, wie mein Körper offensichtlich gebraucht hat. Ich hatte als Kind einen sehr unauffälligen, ich sag's mal, durchschnittlichen Körper. Und ich habe mal an zwei Begebenheiten mich erinnert, während ich die Episode vorbereitet habe, wo ich das so richtig deutlich gemerkt habe. Und zwar beim Schüleraustausch in Frankreich. Da bin ich tagsüber schier verhungert. Ich hatte eine ganz, 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 ganz tolle Gastfamilie. Die haben ein kleines Stück Gebäck zum Frühstück gegessen. Also es war oft ein Croissant, dann mit einem Café au lait oder einem Tee. Und dann gab es tagsüber wirklich nur so eine Kleinigkeit. Also ich kann mich mal daran erinnern, dass wir dann mal Hackfleisch angebraten haben und es auf einem Stück Baguette gegessen haben. Und so musste ich durch den ganzen Tag kommen. Und ich war das aber gewohnt, dass mittags sozusagen die große Hauptmahlzeit des Tages ist, weil meine Oma hat immer mittags gekocht. Das war unsere große Mahlzeit. Und dann haben wir aber in Frankreich abends um 7:30 angefangen zu essen und dann gab es dann auch mehrere Gänge und es waren dann auch oft so zweieinhalb Stunden, die wir dann zusammen da am Tisch verbracht haben und ganz viel geredet haben und gesprochen haben über den Tag. Also das war auch richtig toll, das war halt ganz anders als bei uns und ich bin wirklich schier verhungert und ich habe da richtig gemerkt, wie ich dann abends auch ganz oft über meinen Hunger gegessen habe, weil ich das überhaupt nicht gewohnt war. Und die andere Begebenheit, die mir so im Gehirn sozusagen aufgepoppt ist, das waren mal Käsegnocchi. Da war ich bei einem Freund und seine Schwester war noch da und sein Bruder war noch da und wir wollten was zu Abend essen und dann hatten die eine Packung Käsegnocchi, also diese normal großen Packungen, die du in der Kühltheke kaufst. Und ich hätte die locker allein gegessen und wahrscheinlich noch mehr. Und ich habe mich total geschämt, dass ich so in Anführungszeichen verfressen bin, weil nämlich mein Freund da diese Packung für 4 Leute gekocht hat. Also das waren gefühlt 2,5 Gnocchi pro Person und ich habe mich nicht getraut zu fragen, ob ich mehr haben darf. Ich hatte so einen Hunger und ich hatte das aber längst, da war ich vielleicht so 15, 16 oder so. Ich hatte das schon längst so verinnerlicht, dass ich nicht mehr essen darf als die anderen, dass ich wirklich lieber den Hunger ausgehalten habe, als zu fragen, kann ich bitte noch was zu essen haben? Und dann hatte ich eine Freundin, die hatte genau das gegenteilige Problem. Die hat es einfach nicht geschafft zuzunehmen. Die hatte ganz große Schwierigkeiten, mehr als zum Beispiel 2 kleine Kartoffeln zu essen. Also die hat immer versucht, mehr zu essen. Die war nach den kleinsten Portionen satt und ich habe mich immer mit ihr verglichen und mir dann das Essen verboten. Und weil ich wollte halt dann auch so wenig essen wie sie und das hat dann eigentlich immer noch dazu geführt, dass ich noch hungriger war. Also meine genetischen Voraussetzungen waren ganz anders und dann kickt da natürlich die Diätmentalität und unsere Gesellschaft rein und dann passieren einfach, ja, sehr ungünstige Dinge und damit sind wir bei der Psyche, denn das macht etwas mit uns, wenn wir anders sind, in Anführungszeichen, wenn wir nicht, in Anführungszeichen, reinpassen. Und wir haben Gene, die beeinflussen, wie viel Hunger wir haben, wie schnell wir satt sind, ob wir eine höhere Präferenz für süß haben, ob wir bitter nicht mögen. Wenn wir das so betrachten, dann ist das ja alles erstmal ziemlich neutral. Und jetzt nehmen wir aber diese genetischen Faktoren und packen die in eine Umwelt, in der Lebensmittel im Überfluss vorhanden und leicht zu erlangen sind. Und dann garnieren wir das Ganze noch mit einer großen Portion Fettfeindlichkeit und dann, entschuldige meine Wortwahl, stecken wir wirklich bis zum Hals in der Scheiße. Wie sind die Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft? Das müssen wir uns jetzt nochmal bewusst machen, bevor wir dann jetzt wirklich zur Psyche kommen. Die Rahmenbedingungen sind, ein schlanker Körper ist, in Anführungszeichen, der bessere. Eine Gewichtsabnahme ist in Anführungszeichen die größte Leistung, die du nur erbringen kannst. Ich war da so geschockt, das war mir, also da war ich noch voll in der Diätmentalität, da war ich noch voll in den Diäten, aber das kam mir damals schon falsch vor. Ich habe 2011 promoviert, hatte meine Doktorprüfung und ich habe 2010 eine große Menge an Gewicht abgenommen und ich habe für diese Gewichtsabnahme mehr Lob bekommen, und zwar mit Abstand mehr Lob als für die Erlangung meiner Doktorwürde. Also das war eine größere Leistung, diese XY Kilo abzunehmen, als meinen Doktorgrad zu erhalten, wo ich mir gedacht habe, das kann doch einfach nicht sein. Aber sowas. Rahmenbedingungen sind weiter, dass Dicksein als in Anführungszeichen ungesund angesehen wird und dass wir glauben, mit der richtigen Ernährung, der passenden Bewegung und einer ordentlichen Portion Willenskraft kannst du dein Körpergewicht beliebig verändern. Und wenn du dem Podcast oder meinem Content, wo auch immer, schon länger folgst, dann weißt du, dass das völliger Unsinn ist. Und an der Stelle möchte ich dir gerne die Podcast-Episode gesellschaftliche Meinung versus wissenschaftliche Datenlage nochmal empfehlen. Ich verlinke die natürlich in den Shownotes. Da kannst du nochmal ganz in Ruhe nachhören, was denn da so diese Diskrepanz ist zwischen dem, was Realität ist und was wir als Gesellschaft glauben. So, das ändert aber nichts daran, dass das, was wir als Gesellschaft glauben, auch so vermittelt wird. Die scheinbare Lösung ist weniger essen, mehr bewegen. Und das ist nichts anderes als die Freikarte in die Nahrungsknappheit. Und dann wird's so richtig kacke, denn Nahrungsmittelknappheit und die damit einhergehenden epigenetischen Veränderungen, die können erhebliche Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben. Übernächste Woche kommt eine Podcast-Episode, die habe ich jetzt auch schon ganz lang versprochen, zum Energiedefizit und zum Kaloriendefizit. Da gehe ich da auch nochmal sehr ausführlich auf diese Nahrungsknappheit ein und was die mit uns im Körper macht. An der Stelle gucken wir uns jetzt aber mal die epigenetischen Veränderungen an und welche Auswirkungen die auf die psychische Gesundheit vor allem haben. Und auf die Epigenetik gehe ich jetzt auch nochmal im Teil 2 der Episode ein, aber schon mal so viel, damit du weißt, was Epigenetik ist. Epigenetik befasst sich mit den Veränderungen in der Genexpression, die nicht durch die Änderungen an der DNA-Sequenz selbst verursacht werden. Das heißt, also Änderungen an der DNA-Sequenz selbst können verursacht werden, zum Beispiel durch bestimmte Strahlung oder bestimmte Chemikalien. Da wird dann wirklich die DNA umgebaut. Bei Epigenetik ist das aber nicht der Fall. Da werden zum Beispiel durch den Einfluss bestimmter Umweltfaktoren, wie beispielsweise Nahrungsknappheit, andere Genabschnitte abgelesen. Also jede Zelle hat denselben Bauplan, dieselbe genetische Information in der DNA gespeichert. Aber wie erkläre ich das jetzt am besten? Ob dann zum Beispiel aus einer Zelle eine Muskelzelle oder eine Nervenzelle oder eine Fettzelle wird, das hängt davon ab, welche Abschnitte der DNA abgelesen werden. Und dann gibt es bestimmte Schaltermoleküle, damit die Zelle weiß, was sie denn für eine Zelle werden soll und damit die auch weiß, was sie denn für Aufgaben hat. Einige Grundprogramme müssen logischerweise in jeder Zelle ablaufen. Beispielsweise muss jede Zelle die Fähigkeit haben, Energie herstellen zu können, die sie dann für verschiedene Aufgaben verwenden kann. Über Schaltermoleküle werden dann aber bestimmte Informationen an- und ausgeschaltet, damit die Zelle dann je nach Typ ihre Spezialaufgabe erfüllen kann. Also Herzzellen, die müssen sich zum Beispiel rhythmisch zusammenziehen können, Nervenzellen, die brauchen für die Signalübertragung lange Fortsätze und so weiter. Und die Spezialisierung der Zellen, die sind das interne Programm, das da abläuft. Aber so ähnlich kann man sich das auch mit der Epigenetik vorstellen. Nur dass da Umweltfaktoren, also von außen, die Signale sind, die den Stoffwechsel in der Zelle verändern. Und, wer hätte das gedacht, die Einflüsse dieser epigenetischen Veränderungen bei Nahrungsmangel sind komplex, also die betreffen sowohl die Entwicklung des Gehirns als auch das Verhalten und die emotionalen Zustände. An der Stelle sei mal wieder das Minnesota Starvation, die Minnesota Starvation Study genannt, ja, wo gesunde Männer eine Nahrungsmittelknappheit erlebten und dann selbst die Forschenden überrascht waren, wie ja psychisch instabil die Menschen, diese Männer wurden und wie sehr das auch wirklich ihre Psyche durchgerüttelt hat. Also neben den körperlichen Veränderungen, die sie erwartet hatten, waren sie sehr überrascht, wie ja, welchen großen psychischen Einfluss auch diese Nahrungsmittelknappheit hatte. Beispielsweise, wenn diese Nahrungsknappheit in der Kindheit auftritt, kann sie die Entwicklung des Gehirns beeinflussen und sogar noch früher, also eine Unterernährung während der Schwangerschaft, kann zum Beispiel auch die Entwicklung des fetalen Gehirns, also des Fötus im Mutterleib noch beeinträchtigen. Und das kann zu strukturellen und funktionellen Veränderungen führen, die dann das Risiko für psychische Krankungen erhöhen. Und die epigenetischen Veränderungen, die können auch die Expression von Genen beeinflussen, also ne, welche Gene abgelesen werden, welche Stoffe dann hergestellt werden, die für die Gehirnentwicklung und auch für die neuronale Funktion, also für die Funktion der Nerven wichtig ist. Dann haben wir die Stressreaktion. Es gibt die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse und die kann durch Nahrungsmittelknappheit aktiviert werden. Und diese HPA-Achse, die ist für die Stressreaktion unter anderem verantwortlich. Und es geht hier um den chronischen Stress. Also chronischer Stress kann zu diesen epigenetischen Veränderungen führen, die Stressreaktivität erhöhen und auch das Risiko für Angststörungen und Depressionen steigern. Also Stressreaktivität bedeutet vereinfacht gesagt, je mehr Stress ich habe, umso besser und einfacher spreche ich dann auf Stress an. Also umso besser kann sich dieser Stress sozusagen auch noch aufsummieren. Und bei einem anhaltenden Stress habe ich eine anhaltende Erhöhung der Cortisolspiegel und der kann wiederum epigenetische Modifikationen in stressregulierenden Genen hervorrufen, was die Anfälligkeit für stressbedingte psychische Erkrankungen erhöht. Und ein erhöhter Cortisolspiegel, der spielt natürlich auch wieder in die Hunger- und Sättigungshormone rein, in den ganzen Zuckerstoffwechsel. Also das kann auch wieder dann dazu führen, dass wir mehr essen, dass wir erhöhte Blutzuckerspiegel haben und so weiter und so fort. Also hier gibt's auch wieder diese Verbindung. Nahrungsmittelknappheit kann, das habe ich gerade schon gesagt, das Verhalten und emotionale Zustände auch beeinflussen. Das beste Beispiel ist das Minnesota Starvation Experiment. Und zwar haben wir Veränderungen in der Genexpression, die Neurotransmitter, also das sind die Moleküle, die für die Signalübertragung verantwortlich sind und ihre Rezeptoren, also die Signalübertragung in den Nervenzellen betreffen, beeinflussen. Und das kann dann wieder sich auswirken auf die Stimmung und das Verhalten. Beispielsweise auf die Impulsivität und das Essverhalten. Also epigenetische Veränderungen können das Belohnungssystem des Gehirns beeinflussen, was zu Verhaltensänderungen wie erhöhter Impulsivität und im schlechtesten Fall zu Essstörungen führen kann. Also Personen können auch dadurch wieder ein höheres Verlangen nach kalorienreichen Lebensmitteln haben, wenn diese dann wieder verfügbar sind. Also sprich nach der Diät, was dann die Arschbombe in die Naschschublade nach der Restriktion auslöst, ist keine fehlende Willenskraft, sondern das kann auch auf die epigenetischen Veränderungen zurückgeführt werden. Und das meine ich damit, wenn ich sowas sage wie die Biologie deines Körpers, die gewinnt langfristig immer. Und Nahrungsmittelknappheit hat auch noch einen Einfluss auf die kognitiven Funktionen. Also beispielsweise Lern- und Gedächtnisprobleme, Aufmerksamkeitsdefizite, Unterernährung kann mit Aufmerksamkeitsdefiziten und anderen kognitiven Beeinträchtigungen verbunden sein, die Funktionen wie Lernen und Gedächtnis beeinflussen und die sich dann dementsprechend auch negativ auf schulische und berufliche Leistungen auswirken kann. Und dann haben wir wieder diese riesige Komplexität, ne, mit allem anderen, was da noch dazukommt, mit allen anderen genetischen Faktoren, die wir haben, mit allen anderen Umweltfaktoren, die wir haben, mit der Diätmentalität, die ja leider in unserer Kultur vorherrscht. Und dann kommt auch noch dazu, ist bereits eine Neurodivergenz vorhanden, kann sich das noch viel heftiger auswirken, weil es dann bereits vorhandene Herausforderungen nochmals verstärkt. Also wenn ich zum Beispiel schon eine Herausforderung mit Impulsivität habe und dann kommt noch die Nahrungsmittelknappheit dazu, dann verstärkt sich das, dann potenziert sich das auf und dann ist es so leicht, ne, gerade Menschen mit Neurodivergenz in diese Schuld, Scham, Diätspirale abzurutschen, weil wir ja beispielsweise auch mit Nahrungsmitteln, das hat man ja auch gerade, das Belohnungssystem des Gehirns aktivieren können. Also das ist einfach so richtig, richtig, richtig ungünstig. So, falls du jetzt noch da bist, möchte ich dich beglückwünschen. Das war heute an einigen Stellen ziemlich kompliziert, habe ich gemerkt, als ich diese ganzen Gene auch genannt habe. Ich freue mich, wenn du noch da bist. Ich freue mich, wenn du bis hierhin gehört hast. Und um das Ganze jetzt nochmal vielleicht in ein bisschen einfacheren Worten zusammenzufassen. Die genetische Veranlagung spielt eine komplexe und multifaktorielle Rolle bei der Beeinflussung von Essverhalten und Gewicht. Und auch wenn die Gene einen erheblichen Einfluss haben, ist es wichtig zu betonen, dass wir immer dieses Wechselspiel zwischen Genetik und Umwelt haben. Also Umweltfaktoren wie Ernährung, körperliche Aktivität und Lebensstil, die können natürlich ebenfalls eine entscheidende Rolle spielen. Deine Gene bestimmen nicht zu 100%, wer du bist, sondern wie du gerade an der Epigenetik ja auch festgestellt hast, du hast schon auch Möglichkeiten, das nochmal zu beeinflussen in einem gewissen Rahmen. Und ich glaube schon, dass wenn wir ein Verständnis dafür aufbauen, wie die Genetik damit reinspielt, dass wir dann auch für uns selbst passendere Ansätze finden, wie wir uns beispielsweise ausgewogen und gesund ernähren können oder um allgemein gesündere Lebensgewohnheiten zu fördern, ohne dann hier gleich wieder in so eine Diätfalle reinzutappen. Also ich denke, es ist ein spannendes Thema, ist wahrscheinlich nicht ein Thema für jede Person, aber wie gesagt, ich freue mich, wenn du noch da bist, wenn du bisher gehört hast und falls du Fragen hast, dann frag bitte einfach, falls es noch Unklarheiten gibt, falls du zu bestimmten Themen noch mehr wissen willst. Ich freue mich wirklich immer, wenn ihr schreibt, wenn ihr Rückmeldungen gibt. Und dann fasse ich jetzt nochmal die Episode von heute zusammen. Also die Annahme ist, wer schlank sein will, muss sich in Anführungszeichen richtig ernähren, passend bewegen und Disziplin haben. Aber es ist nicht nur unser freier Wille, was wir essen, sondern ein komplexes Zusammenspiel aus Genetik und Umweltfaktoren. Wir haben verschiedene Gene, die Geschmacksempfindungen und Nahrungsmittelpräferenzen beeinflussen, die unsere Insulinantwort und den Blutzuckerspiegel und die Hunger- und Sättigungsregulation mit beeinflussen. Und nun sind wir aber in einer Gesellschaft, in der der schlanke Körper der bessere ist und die angebliche Lösung, weniger essen, mehr bewegen, Lösung in Anführungszeichen, führt uns in die Nahrungsknappheit. Wir stehen dann vor der Herausforderung, dass wir komplexe epigenetische Veränderungen bei Nahrungsmangel erfahren und die haben sowohl einen negativen Einfluss auf die Entwicklung des Gehirns, auf das Verhalten und auf unsere emotionalen Zustände. Und wenn es bereits bestehende Herausforderungen, beispielsweise durch eine Neurodivergenz gibt, werden diese Herausforderungen durch die Nahrungsmittelknappheit häufig noch verstärkt. So, damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Nächste Woche kommt Teil 2, wie die Gene unser Gewicht beeinflussen. Und übernächste Woche kommt eine Podcast-Episode zum Thema Energiedefizit, Kaloriendefizit. Und dann freue ich mich sehr, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. So, und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere gerne meinen Podcast und meine Newsletter. Da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die noch mal tiefer einsteigen wollen, kann ich mein Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen. Und für die, die sagen, ich brauche 1:1 Unterstützung auf meinem Weg, frag mich sehr gerne an fürs Mentoring. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antoniepost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist.